bauen wie Nehemia. Und das Thema ist das große Festen. Und ich habe extra ein bisschen ein großer Titel gewählt, das große Festen, weil ich weiß, wir festen alle sehr gerne und sehr ausgelassen, oder? Genau, ich lese den Text aus Nehemia 12, die Verse 40 bis 43. Und wir lesen hier: Und die beiden Dankchöre stellten sich am Haus Gottes auf, ebenso ich und die Hälfte der Vorsteher mit mir. Und die Priester Eliakim, Maseia, Miaimin, Michaia, Elioenai, Secharia, Hanania mit Trompeten und Maseia und Jemaia und Eleasa und Usi und Johanan und Malkia und Elam und Eser. Dann ließen sich die Sänger unter der Leitung von Jisrachia hören und sie schlachteten an diesem Tag große Schlachtopfer und freuten sich, denn Gott hatte sie mit großer Freude erfüllt und auch die Frauen und die Kinder freuten sich und die Freude Jerusalems war weithin zu hören. Soweit der Text. Jerusalem hatte Freude, sie hatte Grund sich zu freuen, denn die Mauer war jetzt fertig gebaut, Gott hatte es gelingen lassen, die Tore waren eingesetzt und jetzt war der Schutz, so wie sie sich ihn gewünscht haben, vollkommen und vollständig. Und so haben Nehemia und ein paar seiner Leiter, wahrscheinlich auch Esra und andere, gedacht, wir wollen das feiern, wir machen ein großes Einweihungsfest. Und ich habe den Text gelesen und das meiste oder der ganze Text geht darüber, wie diese Feier stattgefunden hat. Ist hier aufgezählt, nur rudimentär natürlich. Und die Feier, sie hat sogar noch früher begonnen. Also es ist nicht alles, was ich gelesen habe, ist das ganze Fest, sondern da gab es noch einen Teil des Festes, das einmalig ist überhaupt in der Bibel und das ich sehr liebe. Und zwar hat das Fest damit begonnen, dass sie zwei Dankchöre aufgestellt haben. Und sie haben sich im Taltor versammelt, das ist ungefähr hier, und sind dort in zwei verschiedenen Chören sind sie auf die Mauer gestiegen. Auf der einen Seite ist Esra runter, er hat das angeführt, er ist runtergezogen mit den Sängern und mit Trompeten und mit Zimmern und was sie alles für Instrumente dabei haben. Und sie haben Gott gelobt und gesungen. Und wir wissen, wie das ist in Israel, oder? Dann singen sie wirklich lei, 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 la, 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 lei, lei, lei. Und sind da runtergezogen ins Misttor und schließlich übers Quelltor zum Wassertor. Und hier vermutlich innerhalb der Mauer sind sie hoch bis zum Tempelvorhof. Und auf der anderen Seite ist Nehemia losgezogen mit einem, ebenfalls mit einem Dankchor auf die andere Seite hoch zum alten Tor, zum Fischtor, zum Schaftor und hier beim Wachtor sind sie runtergekommen und sind rein in den Tempelvorhof. Und dort haben sie sich getroffen. Und jetzt erst, nachdem sie die Mauer eingeweiht hatten, indem diese zwei Dankeschöre singend, jubelnd, musizierend und vermutlich auch tanzend, soweit das die Mauer überhaupt zugelassen hat, über die Mauer gezogen sind, haben sie sich jetzt im Tempelvorhof getroffen. Und jetzt geht das Fest erst richtig los. Jetzt kommen die beiden Chöre zusammen, die beiden Musikgruppen treffen sich und der Lobpreis beginnt. Und sie singen und sie jubeln. Und dann kommt der eigentliche Gottesdienst, alttestamentarisch. Sie schlachten Opfer, sie bringen Gott Opfer dar. Und aus diesem Opfergeben heraus folgt nachher ein großes Festessen. Denn die Teile, die Gott wirklich geopfert worden sind, also verbrennt werden auf dem Altar, das sind wenige. Und einige Teile des Fleisches der Tiere, die geopfert werden, das war damals so, gehörten dann auch den Priestern und den Leviten. Aber der große Rest, der bekommt derjenige, der das Opfer gebracht hat, wieder zurück. Und jetzt braten sie das, kochen sie das und sie essen und sie trinken und sie freuen sich und sie jubeln und sie jauchzen und sie singen. Die Juden können festen. Die Israeliten haben gelernt zu festen. Ich denke, es reicht, wenn ihr vielleicht mal auf YouTube seid und vielleicht Sichmet Torah eingebt. Das ist das Fest der Torah-Freude oder so etwas. Oder irgendwie ein jüdisches Fest. Ihr werdet sehen, wie sie da oft tanzend unterwegs sind, jubelnd unterwegs sind, singend unterwegs sind. Und manchmal sind die Tänze vielleicht nicht so explosiv, weil es vielleicht 80-jährige Männer sind, die da vortanzen. Also gerade bei den Chassiden sehen wir solche Dinge. Also, aber da geht etwas ab. Sie haben das gelernt und sie mussten auch lernen, Feste zu feiern. Denn der Punkt war folgendes. Gott hat dem Volk Israel geboten, nicht nur den Sabbat zu halten, sondern jedes Jahr drei Feste zu feiern. Mindestens drei Feste. Und so ein Fest ist dann zum Teil eine ganze Woche lang gegangen. Oder? Eine ganze Woche lang Feste. Und aus diesen drei Festen sind fünf geworden. Und das sind heute die fünf Hauptfeste, die die Juden feiern. Und jedes dieser Hauptfeste hat einen Inhalt. Es zielt auf die Wiederkunft oder auf die Herkunft des Messias. Es redet vom Erlösungswerk, Vorschatten vom Erlösungswerk des Messias. Sie feiern, oft ohne dass sie das bewusst sind und wissen, Jesus. Sie feiern Jesus, weil er ist der Messias. Und sie freuen sich darauf, dass der Messias wiederkommen wird. Nun, wir Christen, wir können auch feiern, wochenlang, oder? Und wir können uns auch wirklich immer wieder an Dingen erfreuen. Und jedes Fest, natürlich, das wir feiern, ist auch berechtigt. Also gerade auch so ein Fest, wie wir es bei Nehemia haben, wo sie die Einweihung der Mauer gefeiert haben. Es tut gut, wenn man etwas, was man gemacht hat, mit einem Fest abschließen kann. Oder einen Höhepunkt sogar findet in einem Fest. Und deshalb dürfen wir festen. Wir dürfen immer wieder festen. Und das tun wir auch. Aber ich glaube, der Hauptgrund, weshalb wir festen dürfen, sollen, ist eigentlich noch etwas anderes. Im Kolosserbrief lesen wir, Kolosser 1, Vers 27, ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, und das ist. Ihnen, das sind wir, die Gläubigen. Uns wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Heiligen oder der Herrlichkeit, Moment, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses, das Gott von Anbeginn gesetzt hat unter den Nationen, das wollte er uns zu erkennen geben. Was ist dieses Geheimnis? Kolosser 1, Vers 27. Christus in uns. Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. So heißt es. Jesus lebt in uns. Jesus hat Wohnung genommen in uns. Das ist das Geheimnis. Und wenn ich mir das überlege, dann komme ich immer wieder zu diesem Schluss. Warum? Warum ist es passiert, dass ich erkennen durfte, dass es Jesus wirklich gibt, dass er lebt, dass er heute lebt? Warum ich? Und warum durfte ich mich entscheiden, ihn in mein Leben aufzunehmen? Warum ich? Es gibt so viele andere Leute, die hätten es vielleicht sogar verdient. Ich habe es sicher nicht verdient. Aber warum ich? Und Jesus lebt in mir, hat Wohnung gemacht in mir. Und dann staune ich. Und dann denke ich, was kann ich tun? Ich kann mich einfach freuen darüber. Oder? Ich kann mich einfach freuen. Jesus lebt in mir. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Und es ist ja nicht nur die Hoffnung. Wir wissen, dass wenn Christus in uns lebt, dass wir dann durch ihn ewiges Leben haben. So, wir wissen, dass wir in der Herrlichkeit mit ihm sein werden. Jesus lebt in uns. In jedem Einzelnen von uns lebt Jesus. Und das bedeutet, wir haben jeden Tag ein Fest, oder? Jeden Tag Fest. Und trotzdem liebt es Gott auch, wenn wir ganz bewusst Festzeiten ansagen und diese auch feiern und eben auch festen. Ich denke, das kommt auch vom Alten Testament her. Natürlich, du hast recht, wenn du sagst, ja, im Neuen Testament gibt es aber keinen solchen Befehl wie im Alten Testament, wo Gott die Menschen auffordert, sein Volk auffordert, hey, ihr müsst festen. Aber das ist typisch neutestamentlich. Wir haben im Neuen Testament kein Gebot, außer diesem Doppelgebot der Liebe. Und dort sind natürlich all die anderen Dinge enthalten. Aber wir haben kein Gebot, außer diesem Doppelgebot der Liebe. Und so entstehen Festzeiten und Festtagen für uns Christen und sind entstanden, einfach aus der Geschichte heraus. Ich möchte euch das kurz anhand des Sonntags zeigen. Gott hat uns den Sonntag gegeben und wir sind heute an einem Sonntag zusammengekommen, um ihm zu begegnen. Dazumal, als die Gemeinde entstanden ist, noch bevor die Gemeinde entstanden ist, da waren alle Christen, die Jünger, die waren Juden. Und die haben den Sabbat gefeiert, oder? Und trotzdem, praktisch am ersten Tag haben sie zu verstehen begonnen, dass Jesus ein anderes Gewicht legt hier, nämlich auf den Sonntag. Warum? Am Sonntag ist Jesus auferstanden, nicht am Sabbat. Und die Jünger sind zusammengekommen und haben begonnen, auch den Sonntag zu feiern. Und entscheidend und spannend ist es, wenn wir uns vorstellen, wie das gewesen sein muss damals. Jesus ist vom Tod auferstanden. Und einige haben das gewusst, sie haben ihn schon gesehen, sie sind ihm schon begegnet. Aber an diesem ersten Sonntag, da war einer von den Jüngern, der hat das verpasst, der Thomas, oder? Und er hat gesagt, wenn ich ihn nicht selber sehe, ich möchte ihn sehen, berühren, betasten, dann erst glaube ich das. Wenn er gewusst hätte, dass Jesus am Sonntag kommen würde, wäre er vermutlich da gewesen, oder? Aber vielleicht wollte er wieder einmal ausschlafen. Und so hat er diesen Sonntag verpasst. So hat er diesen Moment verpasst. Und was passiert? Johannes sagt uns hier in Kapitel 20 in seinem Evangelium, Verse 19 und 26, jetzt beginnt Jesus genau jede Woche sich zu zeigen. Immer am Sonntag. Immer am Sonntag. Und am nächsten Sonntag ist Thomas da. Und er begegnet diesem auferstandenen Jesus. Und das ist so spannend zu sehen, dass die Gemeinde dann begonnen hat, den Sonntag als den Tag des Herrn zu feiern. Natürlich, den Sabbat haben sie auch gehalten, vor allem die Juden. Aber das hat dann immer mehr, hat sich das entwickelt, Richtung Sonntag. Denn es ist ja nicht nur die Auferstehung am Sonntag passiert, auch Pfingsten. Warum kommt der Heilige Geist am ersten Wochentag? Oder? Und so sind die Feste entstanden, die Gott uns gegeben hat zu feiern. Wir feiern Karfreitag, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Wir feiern Ostern, weil er auferstanden ist von den Toten, den Tod überwunden hat. Wir feiern die Auffahrt, weil Jesus 40 Tage danach in den Himmel aufgefahren ist. Und wir feiern Pfingsten, weil der Heilige Geist gekommen ist und die Gemeinde gegründet hat. Und den Missionsbefehl und so weiter, oder? Und dann haben wir auch begonnen, Weihnachten zu feiern, weil wir gesagt haben, wir müssen auch die Geburt irgendwie feiern, weil die Geburt ist ja auch da. Und so haben wir Christen unsere Feste. Und es gibt ja auch im Christentum noch viele, viele mehr Feste auch. Und wie gesagt, wir dürfen feiern. Wir sollen feiern. Wir haben Grund zu feiern. Und Gott will, dass wir feiern. Immer und immer wieder. Und er weiß, dass uns die Feste gut tun und dass wir eigentlich Feste brauchen. Sei es als eine Art Belohnung, weil wir eben etwas abgeschlossen, fertig gemacht haben, wie Nehemia jetzt mit den Juden die Mauer. Er weiß, dass wir Feste brauchen, aus unserem harten Alltag heraus. Möchte er uns mit Festzeiten ganz bewusst rausnehmen. Raus aus den Sorgen, raus aus den Problemen. Und er möchte uns reinstellen in die Freude vor ihm, zu festen. Das ist der Gedanke auch bei den Festen für Israel, für das Volk Israel, auch für uns. Er möchte uns rausholen. Er möchte mit der Freude, die wir an solchen Festtagen eben erleben sollen, möchte er uns Leben zurückschenken, Freude zurückschenken und uns helfen, unsere Sorgen nicht nur für Stunden, hoffentlich für Tage oder vielleicht für eine ganze Woche wieder abzulegen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du am Sonntag im Gottesdienst bist. Aber ich merke jeden Sonntag, wenn ich im Gottesdienst bin, dass ich mit Freude rausgehe wieder. Sie ist einfach da, manchmal ist sie noch mehr übersprudelt, manchmal ist sie einfach da. Und ich merke sie belebt mich. Sie belebt mich, sie entspannt mich. Und ich denke, wir brauchen das. Und ganz besonders, das ist der dritte Punkt, weshalb wir Feste feiern sollen, ganz besonders dann, wenn eben Jesus auch das Zentrum ist unserer Freude. Wenn es um ihn geht, sei es ein Gottesdienst, sei es Weihnachten oder den Advent heute Abend, den wir festen oder feiern mit Zusammenkommen und diesem wunderbaren Adventsfenster, was wir hier gemacht haben oder was gemacht worden ist, ich war ja nicht dabei, und das dann geöffnet wird und mit Begegnungen mit Menschen, die kommen vielleicht vom ganzen Dorf und schauen hier mal rein. Ist toll. Es wäre schön, falls du auch hier sein könntest heute Abend. Das wäre wirklich super. So feiern wir Feste. Jesus soll das Zentrum sein. Die Freude ist nämlich auch ein Zeichen dafür, dass wir voll Heiligen Geist sind. Denn Freude ist eine Frucht des Geistes, oder? Und es gibt ein Pastor, der hat ein kleines Büchlein geschrieben mit dem Titel Wenn Satan deine Freude nicht stehlen kann. Und dann führt er darin aus, dass eben Freude auslöst oder zeigt, dass man dann auch voll Heiligen Geistes ist und dass dann die Angriffe und die Gedanken und die deprimierenden Dinge und das Weltgeschehen und was uns alles beeinflussen kann, mehr einfach so an uns abprallt. Und es uns weniger beeinflusst. Und wir den Widersacher auch überwinden, weil wir in dieser Freude an Jesus stehen. Und das ist ja der Vers, den wir alle lieben aus Nehemia 8, Vers 10. Die Freude am Herrn ist deine, ist unsere Stärke, ist unser Schutz, ist unsere Kraft. Und deshalb sage ich heute, lasst uns feiern. Amen.